Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 23. Januar und wir starten gemeinsam in die vierte und letzte Januarwoche. Und diese Woche wird sehr interessant. Wir werden wichtige Wirtschaftsdaten sehen. Es gibt Notenbank-Meetings und gleichzeitig wichtige Unternehmensergebnisse, die auf jeden Fall die Märkte bewegen werden. Die Frage ist einfach, werden wir die Rallye, die wir seit Ende September sehen und die auch kontinuierlich angehalten ist bis jetzt, weiter fortsetzen? Oder ist das jetzt eine Bewährungsprobe, die womöglich erst einmal scheitert? Wie gesagt, wir haben Tagungen der EZB und der Fed, aber auch die Berichtssaison mit Schwergewichten wie Microsoft und Co. stehen jetzt an. Wir hatten einen wirklich fulminanten Start ins Jahr. Der DAX hat die ersten beiden Handelswochen im Januar mehr als 8% zugelegt. Auch andere europäische Aktienmärkte haben sich sehr gut gehalten. Sie haben sich jetzt ein bisschen wieder zurückentwickelt in der dritten Woche, aber auch der DAX blieb weiter über der Marke von 15.000 Zählern, lag am vergangenen Freitag zuletzt mit einem Wochenminus von 0,4% erstmalig minimal auf Wochensicht im Minus für dieses Jahr. Eine Konsolidierung, auch Gewinnmitnahmen sind nach einem so starken Lauf ganz normal, über 8%, das ist ja mehr als die durchschnittliche Jahresrendite von den DAX, sogar um einiges mehr. Der Anstoß dazu gab zu einem die schwachen Konjunkturdaten aus den USA, die wieder Rezessionssorgen schürten. Zudem bemühen sich auch führende Offizielle, sowohl der Fed, aber auch der EZB, immer wieder zu wiederholen auch, dass viele Marktteilnehmer, viele Experten glauben das ja nicht, dass die Fed zum Beispiel die Zinsen dieses Jahr nicht senken wird. Sie gehen davon aus, dass wir im letzten Quartal eine Zinssenkung sehen werden in Amerika. Dagegen sträubt sich aber die Fed mit Händen und Füßen und sagt, dieses Jahr soll es keine Zinssenkung geben. Das wird ganz entscheidend werden, ob wir auch bis Ende des Jahres steigende Kurse haben. Also insgesamt seit Ende September eine wirklich starke Rallye gesehen. Haupttreiber, wie gesagt, sind Inflationsindikationen, die zurückgegangen sind, relativ deutlich in Amerika sogar. Daraus abgeleitete sind eben die Erwartungen, dass die Leitzinsen weniger deutlich angehoben werden oder vielleicht sogar im Verlauf des Jahres sogar sinken könnten. Und Anfang Februar finden auch die nächsten zinspolitischen Tagungen beider Notenbanken statt, werden wir also wieder neue Zinsschritte sehen im Februar. Und da ist auch ausgesagte Mache. Bei Davos hat ja Christine Lagarde gesagt, wir werden weitere Zinsschritte sehen. Vielleicht sind es jetzt weiterhin 50 Basispunkte. Oder in Amerika ist eigentlich gesetzt, dass wir 25 sehen werden. Im Februar werden wir sehen, ob das dann auch so kommen wird. Die amerikanischen Börsen sind dann am Freitag nochmal ein bisschen stärker gelaufen, wenn wir uns das mal angucken. Aber das ist schon ein interessanter Ausblick. Der S&P und auch die Nasdaq konnte deutlich gewinnen. Der S&P 500 gewann am vergangenen Freitag 1,89%. Noch stärker legte eben die technologielastige Nasdaq 100 zum Beispiel aufs Parkett mit 2,86% zu. Und das war wirklich einer der besten Tage in diesem Jahr sowieso, aber auch wirklich im letzten Jahr ein wirklich starker Tag für die Nasdaq. Warum sind die Aktien hier stark gestiegen? Das liegt zum Beispiel an Netflix und Alphabet, der Muttergesellschaft von Google. Für die gute Stimmung im Tech-Sektor zum Wochenausklang waren auch die starken Abonnentenzahlen des Streaming-Pioniers Netflix ausschlaggebend. Die Aktien stiegen bereits auch zu Handelsbeginn um 6%, natürlich auch nachbürstlich nach den Zahlenverkündungen, auf einen neuen Monatshoch. Also Netflix war ja mal stark abgeschlagen, auch weil sie immer relativ gut bewertet waren. Und jetzt sind sie doch sehr stark zurückgekommen und baut noch ihre Kursgewinne im Anschluss weiter aus. Die Reaktionen des Analysten ließen auch nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Geldhäuser, also Banken, haben auch ihre Kursziele weiter erhöht. Das ist wirklich eine erfolgreiche Comeback-Story, wenn man sich mal den 3-Jahres-Chart ansieht. Wir sind noch vom Hoch um einiges entfernt. Der Hoch bei Netflix lag bei 601 Euro. Momentan sind wir bei 300 Euro, aber man muss ja auch sagen, dass sich die Werbemarkt- und Konjunkturlage verschlechtert hat. Netflix hat ja auch ein Werbemodell zum Beispiel mit eingeführt, aber da passiert auf jeden Fall was und das wurde jetzt in Kursreaktion honoriert. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass zum Beispiel in letzter Zeit wieder große Erfolgsserien auf Netflix produziert wurden, Inhalte. Der Wednesday ist eine Serie, auch Harry und Meghan. Die ganze Geschichte wird da groß promotet und findet auch viele Abnehmer in vielen Bereichen, muss man sagen. Und dann werden die Abonnentenzahlen dadurch auch steigen. Das war positiv, das war wichtig, weil davor hatten wir eben Abonnentenverluste. Wenn es jetzt wirklich um Umsatz und Gewinn geht, da sieht das gar nicht mal so sexy aus für Netflix, die Zahlen, jetzt nur auf dem Papier. Aber wichtig sind wirklich die Abonnentenzahlen, dass wir da wieder Wachstum sehen, weil dann wäre sonst die Wachstumsgeschichte von Netflix irgendwann kaputt. Und wenn die kaputt ist, dann würde Netflix, die würden ja trotzdem mehr Gewinn machen, sie können wahrscheinlich weiter teilweise auch die Preise anheben, dann können sie, sage ich mal, ein Cashflow-Modell ganz gut attraktiv werden als stabiler Wert. Aber Netflix wird momentan bewertet immer noch wie ein Wachstumstechnologiewert. Und wenn er das verliert, diese Bewertungsmetrik, dann müsste der Kurs noch um einiges fallen. Und deswegen war es wichtig, dass wir wieder steigende Abonnentenzahlen sehen, auch wenn Umsatz und Gewinn jetzt eigentlich nicht sonderlich gut aussahen, ja nur minimal gestiegen, sogar teilweise leicht gefallen. Kommen wir auf eine andere Stelle. Die Woche, bezeichnet der Januar, ist auch dadurch gekennzeichnet, dass wir hier viele Stellenabbaumaßnahmen, besonders bei großen Tech-Konzernen gesehen haben, zum Beispiel bei Microsoft, aber eben auch jetzt bei Alphabet. Das ist nur ein weiterer Schritt. Auch Facebook, Mutter, Meta, Amazon werden weiter und entlassen momentan weiter Angestellte, das muss man auch dazu sagen, aber nicht mehr so ganz in diesen großen Schüben, wenn dann so unter der Hand oder machen erstmal keine weiteren Einstellungen. Microsoft dagegen muss man sagen, dass sie auch immer noch weiter viele Leute einstellen. Das sind diese 10.000 oder 12.000 in der etwa in der Gegend noch relativ wenig, aber auch bei Alphabet, die extrem stark angestellt haben in den letzten Jahren, ist es ein gutes Zeichen, dass man sieht, okay, die Personalkosten sind einfach der größte Faktor für Softwarekonzerne, neben der Equipment natürlich. Und wir haben es bei Twitter gesehen, Elon Musk hat es eigentlich eingeleitet letztes Jahr. Man kann ein Softwareunternehmen, man kann eine Plattform betreiben, wie Twitter zum Beispiel, auch mit 75% weniger Arbeitskosten, weniger Personalkosten. Und das ist rational, das zu tun, wenn das natürlich möglich ist, ohne dass das Produkt groß drunter leidet. Bei Twitter kann man sich streiten, ob es besser oder schlechter geworden ist. Aber auch Alphabet und Microsoft wird weiter ohne Probleme funktionieren, auch mit noch viel weniger. Es sind 10.000 sogar noch relativ wenig. Wir reden ja von Unternehmen, die eine hohe sechsstellige Zahlen sind, ja über 100.000 Angestellten haben. Die könnten auf jeden Fall noch mehr entlassen, wenn sie das möchten. Wäre das möglich, ohne dass das Produkt, was die User sehen, darunter leiden würde. Das ist vielleicht auch erst der Anfang, wenn sie hier versuchen, auch den Shareholdern mehr Werte zu bringen. Was aber auch interessant war, über was ein bisschen wenig geredet wurde, dass jetzt auch die Verkäufe bestehender Häuser in den USA auch weiter gefallen sind. Das ist ein wichtiger Indikator für den Immobilienmarkt, aber auch für die Gesamtwirtschaft. Gestützt hatten zudem auch immer Spekulationen, dass ein Großteil der schlechten Unternehmensnachrichten bereits eingepreist ist. Wir haben ja auch gesehen, die Prognosen sind relativ schwach. Wir kommen dann gleich drauf, wer noch die Woche alles berichten wird. Und die Daten am vergangenen Freitag vom US-Immobilienmarkt zeigten dagegen auch kaum Wirkung auf die Kurse. Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA, das ist eine ganz wichtige Kennziffer, sind im Dezember zum 11. Mal in Folge gesunken. Wir sehen also da, der Immobiliensektor kühlt sich ab und das war auch Zeit, der war extrem überbewertet. Und da muss man sagen, dieser Abwärtstrend ist vollkommen intakt und wird wahrscheinlich noch weitergehen. Mit 1,5% fällt das Minus allerdings auch geringer aus, also die Dynamik geht zurück. Insgesamt wurde ja mit einem Rückgang mit 4,5% gerechnet, so viel war es also erstmal nicht. Die Immobilienmärkte halten sich immer noch relativ stabil, auch wenn sie langsam die Bewertungsrelation einfach wieder rückgängig machen müssen. Erzeugerpreise sinken, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich Erzeugerpreise sinken, dann sinken auch irgendwann die Verbraucherpreise in der Regel. Aber das wird dauern, zum Beispiel in Europa haben wir jetzt niedrigere Erzeugerpreise gesehen, trotzdem immer noch natürlich zu hoch. Der Euro ist überraschend stabil und bleibt über 1,08 Dollar. Das muss man sagen, das liegt auch daran, dass die EZB jetzt scheinbar entschlossen ist, die Zinsen länger und auch höher anzuheben. Es hätten viele nicht gedacht, dass die EZB überhaupt Zinsen anheben kann und wenn so stark, wir gehen langsam auf 3-4% zu. Also 3% sind auf jeden Fall gesetzt, vielleicht kommen jetzt bis 4%. Für die Eurozone wäre das extrem. Da wird es auch Verwerfungen geben, da wird es ein paar Zombie-Unternehmen sicherlich rauskegeln aus dem Markt. Aber, und auch manche Staaten werden große Finanzierungsprobleme haben, es ist Zeit für Austerität. Das heißt, man muss viel sparsamer sein. Der Staat kann nicht einfach alle möglichen Projekte finanzieren, Kredit aufnehmen. Wir hatten letzte Woche ja über das Generationenkapital geredet, was prinzipiell eine gute Sache ist. Aber das natürlich auch mit teuren Krediten jetzt zu finanzieren, ist schwierig, beziehungsweise muss einfach an anderen Stellen mal Abstriche gemacht werden. Man kann nicht zum Beispiel die Rente als Beispiel andere soziale Projekte so stark finanzieren, die keinen Output haben, in einer Zeit, wo Geld richtig Geld auch kostet. Also die Zinsen sind ein entscheidender Faktor und darauf müssen die Staaten erst einmal reagieren. Die kennen diese Welt gar nicht mehr. Seit über 10 Jahren gab es in der Eurozone einen Nullzins oder nahe Null und jetzt ändert sich das. Das ist ein fundamentaler Shift und das werden wir noch große Auswirkungen und Verwerfungen in den nächsten 1-2 Jahren sehen, bis sich wieder der Anreiz etabliert hat, dass man, die Inflation wird zurückgehen, auf einem hohen Niveau bleiben. Trotzdem werden viele Leute dann ihr Geld wieder zum Sparen anlegen, mit 3% zum Beispiel Festgeld oder mit 2,5%, so in die Richtung wird es dann langfristig gehen. Wir sehen es ja auf Trade Republic als Beispiel, kann man ja schon für 2% sein Geld verzinsen lassen. Das ist ein guter Wert, das werden wir auf anderen Brokern auch sehen, in anderen Bereichen, aber auch ganz normalen Banken bieten das ja schon an. Und das wird auch ein Shift sein, wenn es um die Nachfrage geht, wenn es um Wachstum geht, wenn Geld wieder gespart wird, das verringert natürlich das Wachstum und damit aber auch die Inflation. Nachfrage, Öl ist sogar wieder gestiegen, geht wieder Richtung 90 Dollar die Brennsorte. Das ist ganz interessant. Man muss sagen, ja, in China läuft es gerade momentan wieder ein bisschen besser, wenn es um die Corona-Infektion geht. Das könnte ein Auslöser sein, sonst waren die wirtschaftlichen Daten eher schwach, was gegen Ölpreise spricht, dass die steigen. Zalando war ein starker Wert, wenn wir mal auf Einzelwerte jetzt zum Beispiel gucken, mit einem Kursplus von über 4% war Zalando eine der stärksten Werte im DAX, muss man sagen. Und zwar lag das daran, dass es ein Upgrade gab von der Bank of America. Die haben nämlich Zalando gleich um 2 Stufen erhöht, von Underperform auf Buy, also kaufen. Kursziel wurde auf 50 Euro angehoben, davor waren es 17. Also unglaublich, wie die Analysten hier teilweise ihre Meinung ändern, beziehungsweise vielleicht gibt es auch einen neuen Analysten jetzt bei Bank of America, der hier Potenzial in Zalando sieht. 50 Euro, momentan Zalando etwa bei 43, wäre also noch ein bisschen Kurspotenzial mit dabei. Symrise hat eher enttäuscht mit seinen Zahlen, 13% gab es mehr im Ergebnis als 2021, das war gut, aber der Umsatz wuchs auch stärker als erwartet, er stieg um 4,6 Milliarden Euro, davor hatten wir nur 3,8 Milliarden Euro 2021. Das sind also gute Zahlen. Wenn es ja um Tiernahrungsspezialisten zum Beispiel geht, hat er eine Beteiligung davon. Da muss viel abgeschrieben werden, was die Zahlen ein bisschen ja, benachteiligt hat. Kommen wir zurück in die USA. Amazon investiert in den USA jetzt mehr als 35 Milliarden Dollar in sein Cloud-Geschäft, also in AWS. Das Geld fließe bis 2040, also ein sehr langer Zeitraum, in die Data Center der Konzernsparte. Und die liegt ja in Virginia und werden dort etwa 1000 neue Stellen schaffen. Sieht man also, da geht es auch mehr um Qualität als Quantität. Aber es ist auch sehr viel im IT-Sektor, 1000 Stellen. Von 2011 bis 2020 hatte Amazon nach eigenen Angaben schon 35 Milliarden Dollar auch in die Datencenter investiert und dort über 3500 Arbeitsplätze entstehen lassen. Also es gibt genug Arbeitsplätze, halt nur nicht in bestimmten Branchen, anderen eher weniger. Und das war eine große Erfolgsstory, dass Amazon schon 2011 hier so stark auf die Cloud-Sparte gesetzt hat und das weiter tut. Sie sind immer noch mit Abstand der Marktführer und wenn es auch wirklich Amazon hat halt den Nachteil, dass sie eben nicht diesen Upsell-Cycle wie Microsoft hat, die ihr Cloud-Geschäft Azure einfach mit verkaufen können im Bundle, zum Beispiel mit den ganzen Office-Produkten, dass da große Anwendungsmöglichkeiten gibt, die zu verkaufen, aber wenn man mit Leuten redet, AWS ist bis jetzt immer noch mit Abstand die beste Cloud-Plattform für Entwickler, für Startups und so weiter. Google macht ja Kampfpreise, die machen ja Verluste, auch mit der Cloud, wie viele andere auch. Und Microsoft schafft es halt durch sein bestimmtes Produkt- und Unternehmenszyklus, das gut zu verkaufen, aber AWS ist bis jetzt immer noch Weltspitzenreiter, wenn es um die Cloud geht und das macht Amazon als Aktie interessant, weil die Logistik und Retail ist ja nicht so attraktiv, wir haben eine sehr geringe Margen, aber das Cloud-Geschäft von AWS ist sehr sexy mit Margen weit über 30% eigentlich und das Wachstum besteht ja immer noch stabil, ist natürlich letzter Zeit auch wieder gesunken, wird auch weiter sinken sicherlich, aber wenn wir die Konjunktur anzieht, dann werden auch mehr Leute in die Cloud migrieren müssen. Ja, Juniper, die neue Finanzchefin, kommt von Goldman Sachs, das ist eher uninteressant. Juniper ist sowieso keine Aktie mehr in dem Sinne. Deutsche Bank will die Boni für Investmentbanker senken, war noch eine interessante Nachricht, die man hier mal einfügen kann, was auch sicherlich richtig ist. Ericsson war der Umsatz relativ schwach, aber ein Apple-Deal hat noch die Zahlen ein bisschen gerettet, wenn es hier um Einzelwerte geht. Fraport sieht hier stärkeren Urlaubstourismus, das kann man bestimmt sagen. Wir sehen ja auch TUI ist dieses Jahr ziemlich gut gelaufen. Allgemein Tourismuswerte, Airbnb ist immer noch stark unter Wasser, aber prinzipiell ein sehr interessanter Wert. Airbnb für diesen Sommer, weil viele Leute wollen ihr Geld eher für Reisen ausgeben, als jetzt zum Beispiel zu sparen und Inflation weiter auszusetzen. Ja, Linde wird wahrscheinlich früher aus dem DAX ausscheiden. Dafür soll vielleicht schon ab dem 17. Februar dann Rheinmetall ersetzt werden. Natürlich auch, sieht man einfach, wie sich die Politik geändert hat, dass wir jetzt ein Militärindustriekonzern wie Rheinmetall im DAX haben, was wir davor nie gedacht hätten. Ja, die Post wird bestreikt. Die Post prinzipiell eigentlich früher mal eine interessante Aktie gewesen, aber einfach unattraktiv, genau wegen diesen Themen. Sie schaffen die Digitalisierung nicht, sie schaffen es ja nicht mal, Elektroautos zu nutzen. Es gab ja viermal einen Versuch, das Projekt Elektro-Postautos herzustellen, selbst herzustellen, beziehungsweise also fertigen zu lassen, diese zu nutzen. Das wurde bis jetzt immer eingestampft, ist immer schief gegangen. Wir haben hohe Personalkosten. Die Post, was prinzipiell ja lobenswert ist, zahlt ihren Arbeitnehmern einiges mehr als die Konkurrenz. Das geht natürlich auch auf die Margen drauf ein. Und gleichzeitig hat man dieses Staatsgeflechte immer noch teilweise. Und eben das Problem mit Innovation und Digitalisierung. Man braucht immer mehr, man sucht immer mehr Arbeitnehmer, man findet nicht mehr genug, man hat einen Arbeitnehmermangel, jedenfalls in dieser Branche. Und das sind alles Themen, wo die Post das wieder nicht mehr so attraktiv macht. Siemens Energy kassiert auch den Ausblick, das waren sehr wieder schlechte Nachrichten. Das ist aber eigentlich für Siemens Energy nichts Neues. Trotzdem ist die Aktie am Freitag noch 5% gestiegen. Allgemein sehr stark gestiegen. Wir waren mal bei 10 Euro bei Siemens Energy, hat es so fast verdoppelt seit den 10 Euro. Das lag wieder an der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Zwar, die hat ihren Ausblick für 2023 wieder gesenkt, einfach ein katastrophaler Wert. Man sieht einfach, in der Windkraft ist einfach nichts zu holen. Nordex, auch ein deutscher Wert, der eine Katastrophe ist. Windenergie bis jetzt ein viel größerer Faktor, wenn man sich das mal anguckt, unseren Energiemix oder wo die Energie auch herkommt. Windenergie ist um ein Vielfaches wichtiger und ertragreicher, wenn es um Strom geht, als zum Beispiel Solarenergie. Solarenergie spielt jedenfalls in Deutschland keine große Rolle. Windenergie macht 60% der Gesamtenergie aus und erneuerbaren Energien auch, je nachdem, kommt immer auf die Windmonate drauf an, auch 30-40%. Solar ist wirklich nur minimal und dafür wird aber Solar relativ stark bewertet, muss man sagen. Das ist vielleicht auch die Hoffnung, dass man das besser dezentral nutzen kann, dass man es an vielen Orten einsetzen kann, weniger Beeinträchtigung ist für die Umwelt und so weiter und so fort. Aber da muss man sagen, an der Börse spiegelt sich das nicht wieder. Solaraktien laufen eigentlich relativ gut, schon seit Jahren. Und Wind ist immer eine Katastrophe gewesen. Wir sehen es bei Vestas. Ørsted ist noch ein anderer Fall, weil wir ja auf Offshore, also jetzt gerade, was ich geredet habe, ist Onshore. Offshore ist natürlich noch was anderes, aber auch Ørsted sieht nicht so gut aus. Encavis wurde wieder heruntergestuft, weil sie einfach auch eine sehr satte Bewertung haben, aber prinzipiell ein stabiler Energieversorger sind. Ist auch keine Hochtechnologie, muss man sagen, warum man solche Unternehmen zum Beispiel mit einem hohen KGV bewerten muss. Energieversorger werden traditionell eigentlich mit einem 10er, vielleicht 10er KGV bewertet. Warum Solarwerte? Klar, sie haben vielleicht Wachstumspotenzial, müssen dafür aber viel investieren. Und in der Zeit eben, wo Geld teuer ist, auch Encavis, wie viele Unternehmen haben natürlich eine Schuldenlast, was ganz normal ist, die aber jetzt auch teurer wird durch die höheren Zinsen. Ja, Telemobile US, das war eine Telekom, die Tochter, wurde gehackt. Das passiert immer wieder. Über 37 Millionen Kunden der Telekom-Tochter haben jetzt die Daten weitergegeben, unfreiwillig an Cyberkriminelle. Aber das passiert überall, beeinflusst jetzt die Aktie nicht. Sagt, Reisen sind im Fokus, TUI sind da ganz beliebt. Und Eli Lilly hatte ein bisschen Pech gehabt, nämlich wurde die FDA das Alzheimer-Medikament gestrichen. Dieser große US-Pharma-Wert ist daraufhin auch ein wenig zusammengebrochen. Das war jetzt genug zu den Einzelwerten und zu den Betrachtungen. Gucken wir weiter, was steht denn diese Woche an? Also erst einmal muss man sagen, die Woche heute ab dem 23. Januar bis Freitag haben wir chinesisches Neujahr. Das heißt, da sind die Börsen auch geschlossen, beziehungsweise ganz schlechte Handelsliquidität. sollte man also jetzt nicht direkt handeln. Gut, ADRs kann man in Amerika handeln, dann ist das sowieso kein größeres Thema, aber die Kurse können also ein bisschen verzerrt sein, sollte man also darauf achten. Die ganze Woche ist also frei. Dann haben wir in Amerika viele Daten, aber auch in Europa. Zum Beispiel haben wir diesen Montag eine Rede von der EZB-Präsidentin Lagarde. Da wird sie sicherlich wieder ihren geldpolitischen Kurs erklären und betonen, dass dieser straffer sein wird, als viele Teilnehmer denken. Wir haben am Dienstag die deutschen Industriedaten für Januar. Die werden erwartet, dass sie sogar leicht wieder gestiegen sind, weil sich viele Sachen verbessert haben. Zum Beispiel die Gaspreise um einiges zurückgekommen sind. Am Mittwoch werden wir den IFO-Geschäftsklimaindex haben. Für Januar wird auch erwartet, dass er gestiegen ist. Auch ein großes Thema ist die Entspannung an den Energiemärkten sicherlich. Und auch die Ölbestände in der USA werden veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Ölbestände wieder weiter gesunken sind. Und das ist, wäre wieder logisch, dass die USA versucht, hier ihre Ölpreise und Energiekosten so weit wie möglich zu drücken. Und Donnerstag geht es dann los. Donnerstag haben wir wieder Bruttoinlandsproduktzahlen aus Amerika, das wird natürlich interessant werden. Es wird erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt sinkt, also das GDP, Quartal über Quartal, und zwar wird trotzdem mit ein Wachstum mit 2,6% gerechnet, aber die Prognose war 3,2. Das heißt, da würde man auch wieder, wenn es um die Prognoseabschätzung geht, ein wenig Verlust hinnehmen. Dann werden wir auch die Daten sehen von langlebigen Mitteln und den neuen Häuserverkäufen, die werden auch jeweils ein bisschen schwächer erwartet, und auch die Arbeitslosenhilfen. Am Freitag, was haben wir dann? Dann kommen die, die Producer Price Index Zahlen in Amerika. Das heißt, das ist wieder ein Thema für die Inflation. Werden wir sehen, wenn diese höher ausfallen, heißt das natürlich wieder höhere Inflation auch für die Verbraucher, also für die Consumer Price Index. Aber das ist jetzt fraglich. Es wird eher erwartet, dass die Zahlen hier stabil geblieben sind. Also die Kerninflation bleibt wahrscheinlich Monat über Monat Dezember stabil. Das sind aber wichtige Daten, und die Fed wird sich dann dazu auch wieder äußern bei ihren Tagungen. Und das wird dann im Februar in die Zinsschritte einheben. Viel interessanter sind ja eigentlich die Quartalszahlen, das wir jetzt zum Schluss nochmal betrachten. Und zwar haben wir hier wirklich ein paar große Unternehmen am Werk, die ihre Zahlen mit berichten werden. Also am Montag sieht es noch relativ dünn aus. Gibt es noch ein paar Nebenwerte, die man vielleicht mal gehört hat, wie zum Beispiel Baker Hughes, Brown und Brown. Das sind so Werte, Crane, FNB, Axis Bank. Das sind Werte, die am Montag ihre Zahlen berichten werden. Das sind wirklich alles nur kleinere Nebenwerte. Aber am Dienstag geht es dann erst richtig los. Und zwar haben wir Microsoft. Ja, Microsoft, einer der großen, der zweitgrößte Wert an der Börse, der handelbar ist. Weltweit der zweithochwertigste Konzern der Welt. Über 1,79 Trillionen Market Cap. Und wenn wir hier in Dollar sehen, also 1,79 Milliarden, muss man sich auch erstmal hier vorstellen in dem Bereich. Und also wir reden ja von diesen großen Zahlen, aber gleichzeitig, wenn wir gucken, es wird erwartet sogar, dass der Gewinn Jahr über Jahr, also vom Januar 22 bis Januar 21, dass dieser zurückgehen wird, um einiges sogar. Der Umsatz soll steigen, aber der Gewinn soll zurückgehen, das wird also schon eingepreist. Vielleicht kann hier Microsoft positiv überraschen, aber man wird auch dort sehen, dass bestimmt ein bisschen Gewinnrückgang ist. Auch die letzten Quartalszahlen von Microsoft waren umsatzseitig stabil, aber der Gewinn ist immer ein bisschen schwach ausgefallen. Werden wir sehen, ob das sich jetzt fortsetzen wird. Prinzipiell ein sehr stabiler Wert. Wir haben am Dienstag auch Johnson & Johnson, danach Verizon, Texas Instrument, auch Rüstungsunternehmen stellen ihre Zahlen vor, wie zum Beispiel Raytheon ist mit dabei, aber auch Union Pacific, Lockheed Martin, noch ein Rüstungskonzern, aber auch wenn es um Medical geht, haben wir zum Beispiel Intuitive Surgical ist mit dabei, General Electric, da ist wirklich Canadian National Rail Station, 3M ist mit dabei, Halliburton, also wirklich bekannte Namen. Invesco stellt mit ihre Zahlen auch vor, die wir hier sehen. Das sind, das wird auf jeden Fall interessant werden, wenn wir jetzt mal hier gucken. Das waren jetzt die größeren Namen, die mit dabei sind. Dann haben wir am Mittwoch Tesla, wird es interessant. Tesla hatte ja die Preise von ihren vielen Modellen deutlich senken müssen in vielen Märkten. Das macht man eigentlich nie freiwillig. Das kann man natürlich machen, um seinen Umsatz zu steigern und seine Auslieferzahlen, auch die Fahrzeuge loszukriegen. Wenn sie zum Beispiel im Hof stehen, ist besser, die trotzdem mit einem Gewinn zu verkaufen, als sie dann gar nicht zu verkaufen, dann stehen zu lassen. Da gab es ja viel Bewegung. Umsatzmäßig könnte es also ganz gut aussehen. Die Frage ist, wie die Margen sich das auf die Margen einfach ausgewirkt hat und ob wir da eine Gewinnkompression sehen, was dann auch die Bewertung von Tesla wieder unattraktiver erscheinen lässt. Momentan ist sie ja bewertet mit den, sage ich mal, vorgezogenen KGV oder auf, sage ich mal, nächstes Jahr bezogen mit einem KGV von 20, was immer noch natürlich verglichen mit anderen Legacy-Auto-Unternehmen wie zum Beispiel VW, die einen KGV von 5 bis 7 haben, immer noch höher bewertet ist. Es kann gerechtfertigt sein, wenn eben wir stärkeres Umsatzwachstum und starke Margen sehen. Die Margen waren auch immer größer als von VW. Ob das so bleiben wird, werden wir jetzt genauer sehen. ASML ist mit dabei, also auch ein sehr wichtiger europäischer Wert, der europäischen Märkte ein bisschen bewegen kann. Die ganze Chip-Branche, Abbott Labs sind dabei, NextEra Energy, Energieversorger, AT&T, IBM, das ist immer interessant mit IBM, Boeing mit dabei, ja, ServiceNow ist mit dabei, Freeport McMoRan, also hier auch ein großer Kupferproduzent. Lam Research, auch wenn es um Chips geht, wird das hier also am Mittwoch sehr interessant werden. Das sind so die größeren Werte, die wir hier sehen. Also besonders Tesla wird natürlich wieder das Thema der Woche sein, auch ganz viel in den Nachrichten wird einfach ein Thema werden. Donnerstag wird Visa seine Zahlen vorstellen, aber auch Volvo, genauso wie Louis Vuitton, wird viel erwartet, wenn es um Umsatz und Gewinn geht, könnten hier auch wieder positiv überraschen, weil Luxus scheinbar immer geht. SAP wird Zahlen vorstellen, Comcast ist mit dabei, die ist interessant, Intel, ja, ein Hoffnungswert für viele mit Comeback durch ihre interessante Bewertung. Blackstone wird interessant. Blackstone hat ja auch eine große Exposure, wenn es um Kredite geht, besonders auch für Hypotheken, für Immobilien in Amerika. Gleichzeitig haben sie ja selbst Immobilienfonds, wo man investieren kann bei Blackstone, die sehr geschlossen haben, beziehungsweise konnte man da sein Geld nicht mehr abziehen, weil einfach die Liquidität nicht mehr da war. Also Blackstone prinzipiell ein interessanter Wert, die man spielen kann. Die Bewertung war in den letzten Jahren immer sehr hoch. Es hat einen riesen Boom gehabt, muss man sagen, von der Corona-Krise aus. Blackstone etwa immer so bei 50, 40 Euro und dann über 120, 140 Euro war, glaube ich, der Höchststand bei Blackstone. Und natürlich ist die Bewertung auch sehr hoch gegangen. Prinzipiell starke Dividende, natürlich konjunktursensibel in vielen Bereichen. Und da wird interessant sein, wie sie denn aufgestellt sind aufs Portfolio mit ihren Krediten und besonders ihre Exposure in den Immobilienmarkt dastehen wird. So viel zu Blackstone. Wir haben aber auch Sherwin-Williams, Chemiewerte, Clarkorp, auch wieder Chip Act ist mit dabei, American Electric, ja, Dow, Nucor, also ganz viele aus der zweiten Reihe, T-Row zum Beispiel, ja, Nokia ist jetzt nicht so relevant, aber die stellen auch ihre Zahlen alle am Donnerstag vor. Gibt es also viel Bewegungen in den Einzelwerten. Haben wir am Freitag noch irgendwas Interessantes? Nein, das sind auch nur kleine Nebenwerte. Also eigentlich muss man sagen, hier Donnerstag Visa, Louis Vuitton sind Sachen, die natürlich interessant sind und groß in den Indizes teilweise gewichtet sind, besonders Louis Vuitton in europäischen Indizes. Meistens einer der ganz großen Werte. Mittwoch Tesla, ASML, ja, das sind die Werte, die Börsen mit bewegen werden. Auch andere Branchen, wie gesagt, wenn Teslas Zahlen sehr gut ausfallen, kann das ja auch ein gutes Zeichen sein für den ganzen Automobilsektor, der ja sehr konjunktursensibel ist. Als Beispiel Microsoft wird auch mit die großen Big-Tech-Werte beeinflussen, die dann die Woche darauf berichten werden, also dann im Februar. Und auch Johnson & Johnson ist mit dabei, die natürlich auch die Pharma-Werte. Also wir haben jetzt hier teilweise hier die Primus-Werte, die auch den ganzen Branchen mit bewegen können. Und das wird doch wieder sehr interessant werden und werden gucken, wie diese Zahlen ausfallen und werden dann darüber natürlich berichten. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien-News. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.